Vielen Dank. Ja, es freut mich sehr, dass Sie so zahlreich hier heute erschienen sind noch zu so später Stunde für die Vosges zumindest und sich da noch die Zeit nehmen heute. Ja, das Forschungsprojekt, das ich heute vorstellen möchte, kürzt sich ab mit KIWI, steht für KI-basierte Kartierung geschützter Lebensräume aus Fernerkundungsbildern. Das Projekt ist ein Dreijahresprojekt. Wir sind jetzt so im Monat 21, also ein gutes Stück über die Hälfte, sodass ich heute auch schon erste Zwischenergebnisse zeigen kann. Wir sind ein Konsortium aus vier Partnern, einmal das Forschungszentrum Jülich, dann die Mundialis GmbH und Co. KG, die auch gerade eben den Vortrag hatten. Eine wunderschöne Einleitung auch hier tatsächlich für semantische Segmentierung haben wir jetzt schon die Einleitung bekommen, kann ich drauf aufbauen. Dann das ist die Hochschule Koblenz ist mit dabei und wir, die CIS-TDI, wo ich der Forschungsleiter bin, als Geo-IT-Unternehmen dann auch. Ja, was machen wir im Wesentlichen? Man sieht es hier schon angedeutet, schematisch. Wir nutzen auch verschiedene Luftbilder, DOP, Sentinel und eigene Luftbilder, die wir im Rahmen des Projektes aufnehmen, um dann Deep Learning-Modelle so aufzusetzen, dass sie diese verschiedenen Lebensraumtypen, die wir jetzt hier auch alle im Prinzip einmal sehen können, klassifizieren und kartieren am Ende. Genau. Dann warum schauen wir auf Lebensraumtypen? Lebensraumtypen selbst sind Grünland und zählen zu den artenreichsten Lebensräumen Mitteleuropas. Und weil das das ist dann natürlich, das sind die zentralen Flächen für Biodiversität und für Klimaschutz. Und da das natürlich wichtige Punkte sind, das liegt auf der Hand, gab es im Jahr in Natura 2000 den Beschluss, bestimmte Flächen zu schützen, nicht bestimmte Flächen, sondern man definiert das da über die Art der Pflanzen und der Flora und Fauna, welche Flächen dann geschützt werden sollen. Und wenn es dann geschützte Flächen gibt, die dann auch im BNatschG und LNatschG tatsächlich festgehalten sind, also im Bundesnaturschutzgesetz und auch in den Landesnaturschutzgesetzen, dann hat das natürlich auch einen direkten Einfluss auf Raumplanung zum Beispiel, auch auf Genehmigungsprozesse, denn wenn wir einen Antrag auf einen Bauantrag stellen für eine Fläche, wo eigentlich ein geschützter Lebensraumtyp vorherrscht, dann wird es zwangsläufig zu einer Ablehnung dieses Antrags führen und da gehen dann Gelder verloren. Das möchte man eben alles vermeiden. Die, was auch beeinflusst ist, ist die Lage neuer Ausgleichsflächen und auch die Bewirtschaftung der Flächen. Was braucht man also entsprechend? Man braucht aktuelle und flächendeckende Kartierung der geschützten Lebensraumtypen, der Flächen, die eben geschützt sind. Das Problem dabei ist allerdings, wenn man, dass die Kartierung von Lebensraumtypen oft veraltet ist und das nicht nur ein bisschen, sondern je nachdem, wo man schaut, können das mehrere Jahrzehnte sein, seitdem diese Daten erhoben wurden und dann eben amtlich vorliegen und damit kann man eben keine valide Flächennutzungsplanung durchführen. Ziel des Projekts KIWI ist dann entsprechend die flächendeckende und möglichst verlässliche Kartierung geschützter Lebensraumtypen auf Basis der Luftbilder, denn Luftbilder bekommt man immer wieder, im Falle von Sentinel-Daten zum Beispiel die Clear Monthly Data gibt es jeden Monat oder DOPS alle zwei Jahre. Wir gucken im Rahmen des Forschungsprojektes auf verschiedene Forschungsfragen. Einmal, wie kann denn überhaupt, also wie sieht ein KI-Setup aus, das in diesem Anwendungsfall gut funktioniert? Dann die zweite Frage ist, wie wirkt sich die räumliche Auflösung der Eingangsdaten auf das Ergebnis aus, auf die Ergebnisgüte. Da schauen wir uns dann eben die verschiedenen Sentinel-Daten an im versus DOP und versus eigene Luftbilder. Die dritte Frage ist, welche Spektralbänder haben welchen Einfluss auf das Ergebnis? Und mit der vierten Frage möchten wir noch auf die Unsicherheit gucken, um eben auch eine Unsicherheitsaussage treffen zu können bezüglich der Kartierung. Wenn man sich die erste Frage genauer anguckt, muss man sich anschauen, welche Herausforderungen haben wir in diesem Anwendungsfall. Und insgesamt kann man sagen, Lebensraumtypen stellen eine anspruchsvolle Datenmodalität dar, aus diesen verschiedenen Gründen hier. Einmal sind die Lebensraumtypen nur zu bestimmten Zeitpunkten im Jahr besonders sichtbar visuell, insbesondere dann, wenn die Blütezeit ist. Dann haben wir hier große Herausforderungen mit dem Klassenungleichgewicht. In den herkömmlichen KI-Methodiken hatte man es im Idealfall immer mit, oder auch heute noch im Idealfall mit sehr gleich häufig vorkommenden verschiedenen Klassen zu tun. Das haben wir hier nicht. Wir haben grundsätzlich eine sehr hohe Anzahl von Lebensraumtypen, die man berücksichtigen könnte. Wir berücksichtigen jetzt hier 7 Stück und die haben durchaus sehr hohe Ähnlichkeiten. Dann haben wir auch noch eine Herausforderung darin, dass die Labelverfügbarkeit zeitlich und räumlich stark variiert. An einem Ort gab es die Kartierung vor einem Jahr, an einem anderen Ort vor 10 Jahren. Das Ganze ist dann auch noch abhängig von der FFH-Klasse, die wir gerade anschauen. Denn manchmal gibt es nur Waldkartierungen, manchmal nur Grünlandkartierungen und dann gibt es da eben auch noch Unterschiede. Das heißt, der Match zwischen Luftbild und dem Label ist durchaus herausfordernd und diese ganzen Punkte führen dazu, dass wir im Prinzip es mit unsicheren Labelqualitäten dann auch zu tun haben. Wir haben dann hier festgestellt, die Off-the-Shelf-Modelle aus dem Deep Learning-Bereich sind für diese Anwendung nicht direkt so geeignet. Wir betrachten uns hier nochmal genau, wie das Problem aus zwei Perspektiven, einmal das modellzentrierte Lernen und einmal das datenzentrierte Lernen. Und das möchte ich einmal noch kurz hier vorstellen auf den nächsten Slides, was das eigentlich bedeutet. Hierfür zeige ich einmal den Machine Learning Cycle. Im ersten Schritt oben links gibt es die Problemdefinition, dann geht es über die Datenakquise letzten Endes beim Punkt 2 zur Datenaufbereitung im Punkt 3 und dann zum Model Training Punkt 4, Evaluation 5 und Deployment und Feedback im Punkt 6. Und wo steckt jetzt hier was? Das modellzentrierte Lernen ist im Prinzip, dass man sagt, Input bzw. Labeldaten werden als gegeben und als richtig betrachtet, grundsätzlich. Und dann muss man da ein task-spezifisches Modell trainieren und die Hyperparameter dort optimieren. Das ist das, was eigentlich meistens gemacht wird bisher, worüber auch unheimlich viel schon publiziert wurde. Was nicht ganz so viel gemacht wurde bisher, ist, dass man im Prinzip sich anschaut, dass die Labeldaten unsicher sein könnten. Und hier werden im Prinzip im Moment auch sehr, also wird entwickelt, State of Art, was es da für Methoden gibt, wie man dann ein Label Cleaning ausführen könnte. Hierbei werden selbst auch Modelle zur Datenqualitätserhöhung trainiert und anschließend dann sozusagen wie das modellzentrierte Lernen durchgeführt. Ein bisschen genauer nochmal hier das datenzentrierte Lernen nochmal auf einer nächsten Folie hier. Wie sieht das aus? Wir gehen links rein mit den unsicheren Trainingsdaten, also Labeldaten, und dann haben wir im grauen Kasten ein modellzentriertes Lernen. Das Klassische, wie das normale, also dann läuft, ist, dass man die Patches reinbekommt. Dann werden eben werden die verschiedenen Wahrscheinlichkeiten ausgerechnet und letzten Endes wird dann die Klassifizierung durchgeführt. Und auf dem Weg, also bei diesem ganz normalen Prozess, gibt es verschiedene Informationen, die man rausziehen kann und die darüber eine Aussage machen, wie richtig sind wohl die Eingangsdaten, mit denen ich trainiert habe. Und da gibt es drei verschiedene Bereiche, die hier orange dargestellt sind, wo ein Partner im Projekt, da stecke ich nicht komplett drin, muss man ja auch sagen, diese ausprobiert hat, wie gut die denn funktionieren für unseren Anwendungsfall und hat da festgestellt, dass das Confident Learning relativ gut funktioniert, das ist in dem Bereich Prediction-Based Methods und das funktioniert im Wesentlichen so, dass man einmal ein Modell durchlaufen lässt. Man hat ja immer 80% Trainingsdatensatz und 20% Validierungsdatensatz. Und wenn man ganz viele Modelle laufen lässt, kann man das so kombinieren, dass man am Ende ein reines Prediction-Feld hat und bekommt dann quasi seine Kartierung, die unabhängig von den Trainingsdaten ist. Und in dem Feld kann man wiederum gucken, passt das denn eigentlich zu den Label-Daten, mit denen ich ursprünglich trainiert habe? Wenn ja, ist das wahrscheinlich eher ein guter Label-Datensatz, den erhalte ich im grünen Bereich, also im grünen Datentopf. Und wenn nicht, dann packe ich den roten und trainiere beim nächsten Mal nicht mehr damit. Das ist so im Wesentlichen so rein schematisch gesprochen, wie das funktioniert. Wir haben natürlich verschiedene modellzentrierte, also verschiedene Deep Learning Modelle ausprobiert, die für unseren Anwendungsfall hier am besten funktionieren. Da muss man unterscheiden grundsätzlich in die semantischen Segmentierungsmodelle, die auf der linken Seite dargestellt sind. Wir haben es gerade auch schon von einem Vorsprecher hier vorher Mundialis gehört, was das im Prinzip ist. Wir haben hier auch UNet verwendet, basierend auf Convolutional Neural Networks und SEGFORMER als Beispiel. Und auf der anderen Seite haben wir die pixelweise Zeitserienmodelle, was die Vision Transformers sind. Und der wesentliche Unterschied bei den beiden ist, dass die semantischen Segmentierungsmodelle, die benutzen auch die Informationen der Pixel, die drumherum sind. Und die Zeitserienmodelle, die benutzen nur genau auf die pixelweise Informationen, aber dann eben über die Zeit als Zeitserie. Was haben wir für Input-Daten jetzt hier benutzt, bevor ich zu den Ergebnissen gleich komme? Wir haben jetzt für das erste größere Experiment diese Domäne genommen. Das sind 5 Kreise nördlich von Rheinland-Pfalz und noch einige Kreise südlich NRW. Und um das Problem erstmal etwas leichter zu machen, haben wir geschaut, dass wir ein Binärmodell als erstes trainieren, wo man unterscheidet, das ist eine Fläche, wo ein Lebensraumtyp besteht oder eben nicht besteht. Die Eingangsdaten, die wir benutzt haben, hatte ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt, aber hier nochmal ein paar weitere Informationen, sind die Sentinel-2-Daten. Das sind multitemporale Daten. Das sind die Clear-Sky-Images, also wolkenfreie Bilder mit einer räumlichen Auflösung von 10 Meter und mit 10 Bändern. Die zweite Datenquelle, die wir jetzt auch schon bereits benutzt haben, mit dem wir das Modell trainiert haben, sind die digitalen Orthofotos mit 20 cm Auflösung. Die sind allerdings monotemporal, also werden alle 2 Jahre erhoben, gibt es nur zu einem Zeitpunkt im Jahr. Und 4 Bänder sind da zur Verfügung. Jetzt gucken wir auf die Ergebnisse. Hier einmal zum datenzentrierten Lernen, also wie gut das Confident Learning funktioniert hat für unseren Fall. Auf der linken Seite sehen wir die Wahrscheinlichkeitsmatrix, bevor es übertragen wird in Binärschema. Alles, was eine Wahrscheinlichkeit hier in der Matrix hat, jeder Pixel größer als 0,5, wird auf 1 gesetzt und der andere auf 0. Das heißt, hier kann man im Prinzip schon sehen, wo hat man, sieht man geschützte Lebensraumtypen. Und links sehen wir das ohne Confident Learning Und rechts sehen wir die Matrix nach dem Confident Learning. Und wir sehen im Prinzip direkt, das rechte Bild hat einen höheren Kontrast. Und damit heißt das gleichzeitig, dass sich das Modell sicherer ist in seiner Aussage. Richtig. So, soweit dazu. 5% Verbesserung des F1-Scores ist da mit einhergegangen. Dann ein nächstes Ergebnis, als wir geschaut haben, welches Modell funktioniert nun besser, das semantische Segmentierungsmodell oder das Zeitserienmodell. Und hier sehen wir im Prinzip den Vergleich. Auf der Y-Achse sehen wir den F1-Score, auf der X-Achse die Accuracy. Und grundsätzlich, der erste Blick sollte immer auf den F1-Score gehen, wenn man vergleicht. Und hier sehen wir, die liegen beide ungefähr bei 0,5 in dem Falle, wo man die besten Hyperparameter definiert hat. Man kann sich immer den besten Score hier im Prinzip anschauen, denn wir können die Hyperparameter genau so wählen, dass man hier dann tatsächlich auch den F1-Score von 0,5 dann auch erhält. Also die Hauptaussage aus diesem Experiment ist, es ist eigentlich relativ egal, welches Modell ich hier verwende, die performen ungefähr gleich gut. Allerdings muss man dazu ergänzen, das war für dieses Experiment. Wenn man größere Flächen nimmt, mehr Trainingsdaten, dann hatten wir jetzt schon die Tendenz gesehen, dass dann das semantische Segmentierungsmodell doch besser performt. Dann auch noch der dritte Ergebnisteil hier, Sentinel-2 versus DOP. Was funktioniert denn jetzt letzten Endes eigentlich besser? Und wir sehen hier im Prinzip wieder ein Hyperparameter-Training, deswegen ganz viele Grafiken. Aber die erste Zeile sind die Ergebnisse für Sentinel-2. Die zweite Zeile ist für DOP monotemporal und die dritte für Sentinel-2 monotemporal. Das heißt, tatsächlich funktioniert Sentinel-2 multitemporal hier am besten für den Anwendungsfall. Und obwohl die DOPs die deutlich höhere räumliche Auflösung haben, kriegen wir kein besseres Ergebnis dadurch. Da scheint die zeitliche Auflösung doch noch mehr wert zu sein. Drei Hauptaussagen. LRT-Klassifikation ist ein eigenständiges, wirklich sehr anspruchsvolles eine anspruchsvolle Aufgabe, die sich von den anderen gängigen Anwendungen deutlich unterscheidet, die man in der Literatur bisher findet. Das datenzentrierte Lernen ist hier sehr hilfreich und bietet sich wirklich an, da genauer reinzugucken und das weiterzuentwickeln. Und sehr wichtig ist eben der multitemporale Ansatz, dass die Zeit berücksichtigt wird. Was machen wir als nächstes? Wir erfassen mit einem eigenen Tragschrauber eigene Luftbilder. Dazu wurde ein ganz neues Kamerasystem entwickelt von der Hochschule Koblenz, das wir auf der linken Seite sehen. Das matcht ziemlich gut mit Sentinel-Bändern. Und dann können wir eben schöne Vergleiche fahren. Was ist der Mehrwert von einer deutlichen höheren Auflösung mit einem ähnlichen Setup an Bändern? Und auf der anderen Seite beschäftigen wir uns damit, einen besseren Trainingsdatensatz aufzubauen. Wir haben hier einen neuen Datensatz aufgebaut, insofern, dass wir alle 16 Bundesländer angeschrieben haben, ob sie uns die Lebensraumtypen, die amtlich erhobenen Flächen bereitstellen können. Und da bauen wir entsprechend einen deutschlandweiten gelabelten Datensatz auf. Letzte Folie, was planen wir hier als Open Data bereitzustellen und was als Open Source? Grundsätzlich wollen wir die Luftbilder, die wir demnächst anfangen, Anfang nächsten Monat wollen wir den ersten Flug machen und dann alle 2 Wochen bis in den Sommer rein. Da wollen wir Luftbilder offen bereitstellen. Wir möchten einen Benchmark-Datensatz bereitstellen, also das KI-Modell, das am Ende gut performt hat oder am besten performt hat, mit den Trainingsdatensätzen, damit man das vergleichbar hat für Forschung und Entwicklung in der Zukunft. Und wir möchten am Ende eine LRT-Kartierung für Rheinland-Pfalz Open Source bereitstellen. Damit bin ich am Ende des Vortrags. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Danke, Christopher. Ich habe eine ganze Reihe Fragen hier erhalten. Votet die gerne noch, dann kann ich besser priorisieren, was dem Publikum denn am wichtigsten ist. Ich fange mal an mit der Frage, welche LRT-Typen denn bisher trainiert wurden? Und ich frage mich auch, welche gibt es überhaupt?
Ja, es gibt unheimlich viele grundsätzlich. Das lag hier nicht so im Vortragsfokus, ist hier nur ganz klein angeschlagen. Das sind vier Stück aus dem offenen Lebensraumtypen, eine Hochstaudenfluren und zwei Lebensraumtypen aus den Wäldern, also Hainsimsen, Buchenwald, Schlucht, Hang, Wischmelder, die wir beispielhaft rausgezogen haben aus einem riesigen Set an Lebensraumtypen, um das pilotartig zu zeigen, ob das eventuell funktionieren kann.
Das heißt, diese sieben, die man hier sieht, habt ihr
genau,
getestet, richtig, und trainiert. Dann komme ich direkt zur Profifrage. Für die Ansprache von Wald-LRTs ist auch die Vegetation unterhalb der Baumkrone entscheidend. Wie kann hier mit dem gewählten Ansatz eine seriöse Aussage getroffen werden, ob unter einer von Buchen geprägten Baumschicht die Vegetation des Hainsimsen-Buchenwald oder des Waldmeister-Buchenwalds vorherrscht, was verschiedene Codes sind?
Ja, das geht natürlich erstmal aus der Luft nicht. Ja, also wenn entscheidend ist, was im unteren Bereich kurz über der Erde passiert, das sehen wir nicht von oben. Das ist ganz klar. Der Ansatz ist erstmal, keep it simple und schau erstmal, wie weit kommst du mit den Luftbildern und dann später Geodaten, weitere Geodaten hinzuzufügen, die auch noch Informationen über den Boden und eventuell aus welcher Quelle auch immer über untere Schichten des Waldes mit hinzufügt.
Eine weitere kritische Frage zu den Resultaten. Bedeutet ein F1 von 0,5 nicht eher, dass das Modell gut im Raten ist?
Ja, das ist durchaus eine berechtigte Frage. Bisher ist das unser Ergebnis, dass wir mit den aktuellen Modellen nicht deutlich über diesen 0,5er-Score kommen. Mehr kann man dazu erstmal noch nicht antworten. Wir versuchen es zu verbessern.
Können auch Aussagen zum Erhaltungszustand getroffen werden?
Das ist auch eine schöne Frage, dass man sozusagen noch weiter darüber hinaus kategorisiert, ob es Erhaltungszustand A, B oder C ist. Das wäre Next Level, sage ich mal. Erstmal wollen wir überhaupt herausfinden, doch, es gibt Korrelationen, fällt mir gerade wieder ein. Wir haben auch das einmal analysiert. Bei der Labelkorrektur, welche Flächen besonders valide aussehen und welche eher rausgeschmissen werden. Und das korreliert eindeutig mit den Erhaltungszuständen A, B, C. Und das haben wir einmal uns angeschaut. Da gibt es auch Evaluationen zu tatsächlich. Aber wir haben das jetzt nicht versucht, durch das Modell vorzucasten.
Stichwort Labelkorrektur. Wo hier wisst ihr beim Confident Learning, ob ihr ein schlechtes Label habt? Ist es nicht denkbar, dass das Label korrekt ist, allerdings nicht genug Daten vorliegen, um die Variation im Trainingsdatensatz abzudecken?
Ja, die Frage kann ich nicht beantworten. Da müsste man tatsächlich mal den Kollegen vom FZJ, glaube ich, fragen auf der Detailtiefe.
Stichwort auf das nächste Level kommen. Könnten die Ergebnisse verbessert werden, wenn Geologie und andere Umweltparameter, zum Beispiel Hangneigung, mit einbezogen werden? Vor allem mit Hinblick auf Kalkmagerrasen.
Ja, auf jeden Fall. Also ja, würde ich zustimmen grundsätzlich, dass man da einfach weitergehen sollte und weitere Geodaten hinzufügt. Ja.
Und noch eine technische Frage. Der Eigenbausensor scheint bis 1000 Nanometer zu gehen und nicht den Shortwave-Infrared-Bereich abzudecken. Heißt das, dass die Sphere-Bänder von Sentinel-2-Daten nicht verwendet wurden?
Hm. Auch das, da kann ich jetzt gerade keine Antwort drauf geben.
Ich glaube, auf dem Detaillevel ist es valide, die Antwort vielleicht später nachzureichen.
Ja, sehr gerne. Vielleicht kann ja Markus oder, ergänzen.
Ich kann auch Markus kurz das Mikro geben.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass bei den Modellen, die Sentinel-2-Daten benutzt haben, da wurden ja 10 Bänder benutzt, wenn ich mich nicht irre, und da waren auch Shortwave-Infrared-Bänder drin. Das heißt, das Modell, das dann irgendwann auf den eigenen Luftbilddaten mit den zusätzlichen Shortwave-Infrared-Bändern basieren wird, wird nochmal ein separates Modell sein, weil eben einfach aufgrund der Kameratechnik das ganz andere Daten sind. Das ist nicht vergleichbar mit den Sentinel-Daten. Schon allein die Auflösung von 20 Metern gegen ein paar Zentimeter wird nochmal eigene Modelle erfordern.
Ich werde jetzt noch vielleicht noch zwei Fragen stellen. Da du gerade nochmal mit Auflösungen gesprochen hast, woher wisst ihr, dass Sentinel aufgrund der temporalen Auflösung besser performt und nicht aufgrund der höheren spektralen Auflösung?
Tatsächlich habe ich mich vielleicht da falsch ausgedrückt. Das kann ich so tatsächlich nicht wissen, weil wir nämlich tatsächlich mit allen Bändern da trainiert haben, auch das Modell. Es kann tatsächlich auch aufgrund der Spektralen, wobei wir haben ja auch, hatte ich eigentlich auch gezeigt, diese Analyse hier gemacht, wo wir DOP monotemporal gegen Sentinel-2 monotemporal gehalten haben. Das sind die unteren zwei Zeilen hier. Und das bedeutet, dass wir tatsächlich im Sentinel-2 zu einem Zeitpunkt alle Bänder berücksichtigt haben, um zu trainieren. Und in DOP entsprechend natürlich auch den einen Zeitpunkt mit 4 Bändern. Und da das DOP in diesem Falle besser abschneidet, trotz der mehr Bänder im Sentinel-2 monotemporal.
Cool. Letzte Frage, da sie am höchsten gewotet ist gerade noch. Für die ganzheitliche Betrachtung der LITs sind geschützte Pflanzenarten unerlässlich. Wie funktioniert das ganz ohne Feldarbeit? Oder macht ihr doch Feldarbeit in eurem Projekt?
Bisher nicht. Nee. Aber, können Sie nochmal wiederholen, was anfangs?
Die geschützten Pflanzenarten sind super relevant, um die eben korrekt zu klassifizieren. Wie funktioniert das ohne Feldarbeit? Beziehungsweise?
Ich weiß nicht genau zu beantworten. Können wir gerne nochmal drüber sprechen. Können Sie mich gerne auch kontaktieren.
Alles klar. Die Kontaktdaten, kannst du nochmal auf die letzte Folie gehen, dann sieht man die nochmal. Einladung zum Gespräch hinterher oder jetzt für eine kurze Wechselpause. Dankeschön.
Danke sehr.